Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Wer von euch war denn schon im Urlaub? Ja, da sind ja noch gar nicht so viele. Ich hoffe, ihr seid gut erholt. Ich hatte auch noch keinen Urlaub, aber ich habe diese Woche immerhin einen Tagesausflug gemacht. Und zwar bin ich einen bergischen Streifzug gewandert, den Bierweg. Dummerweise gab es auf diesem ganzen Weg kein Bier, weil Dienstag war und alle Lokalitäten zu hatten rund um die Zunftkölschbrauerei. Mit meiner Frau zusammen. Ich habe einen neuen Schritte-Rekord aufgestellt. Wahnsinn. Mein richtiger Urlaub beginnt erst in 2 Wochen. Aber ich arbeite ja auch gerne. Und deswegen habe ich mich gefreut, diese Predigt heute vorzubereiten. Einmal für euch, aber auch für mich. Weil wenn man eine Predigt hält, dann lernt man meistens selber immer am meisten. Wenn ich eine Predigt vorbereite, dann blocke ich mir immer so 2 Termine. Meistens Donnerstagabend so zur Erstvorbereitung und dann blocke ich mir den ganzen Samstag. Man braucht so ein bisschen Muße und Kreativität und normalerweise fängt das dann so an, dass, wenn es klappt, ich für ein gutes Familienfrühstück sorge, so gegen 10, 10:30, 11, wenn der Tag also gerade so beginnt. Genau. Und so war das dann gestern auch. Ich bin zum Bäcker Burger gefahren, um Brötchen zu holen. Und bei uns im Auto, da läuft eigentlich immer WDR 2. Wir sind der Westen. Ja, das ist so mein Sender. Gute Informationen, gute Musik. Und gestern, so auf dem Weg zum Bäcker, da wusste ich natürlich auch schon, über was ich predigen wollte, lief da der neueste Song von Vincent Weiss. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Der hat einen ganz großen Hit gehabt. Ich glaube, da ist Musik drin oder so ähnlich hieß der. Und der neueste Song heißt An Wunder. Darin geht's um eine Beziehung, die er hat zu seiner Freundin und diese Beziehung ist irgendwie so in der Krise und er sagt, Mensch, da geht doch noch was, lass uns doch an Wunder glauben. Ich habe euch den Text mal mitgebracht, den Refrain, ich singe das jetzt nicht vor. Vincent Weiss, ein Wunder, der Refrain geht immer so, ey, es wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben und es wäre zu schön, um es nicht zu riskieren, also das Glauben an Wunder. Und auch wenn viel zu viel dagegen steht, wir wissen eigentlich, wie es besser geht. Ey, dann wäre es schön blöd, nicht an Wunder zu glauben. Ey, nicht an Wunder zu glauben. Einige kennen den Song vielleicht. Und ich habe diesen Text gehört, dieses Lied, und habe sofort an unseren Predigttext heute Morgen gedacht, den Klaus gerade vorgelesen hat. Dieser Text steigert sich ja und hat dann quasi einen Höhepunkt am Schluss. Da betet die Gemeinde: Höre nun her, wie sie uns drohen. Gib uns deinen Dienern und Dienerinnen die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Hilf uns dabei. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Und lass staunenerregende Wunder geschehen. Und durch den Namen deines heiligen, bevollmächtigten Jesus. Als sie geendet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Boah, so gipfelt dieser Text aus der Apostelgeschichte. Hier beten Christen um Wunder, weil sie daran glauben. Die glauben daran, dass das geschehen kann. Und ich habe mich gefragt, glauben wir noch an Wunder? Glaubst du noch an Wunder? Glaub ich noch an Wunder? Können wir das, was hier die Urgemeinde erlebt, heute auch noch erleben? Müssen wir dafür erst bedroht werden? Müssen wir verfolgt werden? Wollen wir überhaupt, das ist ja das erste Gebet, die Botschaft Gottes mutig verkündigen? Oder wollen wir einfach nur Wunder? Bitten wir um Hilfe? Können wir so ein Erdbeben erleben? Einen heiligen Moment? Und wenn wir den erleben, gehen wir dann los und bekennen Jesus? Geht da noch was? Wie sieht das bei dir aus? Geht bei dir da noch was? Glaubst du an Wunder? Das wäre was. Aber ich führe euch so ein bisschen auf die falsche Fährte, denn in dieser Geschichte geht es gar nicht zuerst um Wunder.
Die Wunder sollen nämlich nur dazu dienen, damit Gottes Name groß gemacht wird. Es geht in dieser Geschichte auch gar nicht um die Menschen, die was erleben, sondern es geht um Gott und es geht auch nicht um spektakuläre Ereignisse, sondern eigentlich geht es um die Mission Gottes, die erfüllt werden soll, und dafür können Wunder helfen. Gucken wir uns mal den Zusammenhang dieser Geschichte in unserer Predigtreihe Wer ist Gott an. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, Himmelfahrt, und er verspricht seinen Nachfolgern: Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann kommt der Heilige Geist, Pfingsten. Der Heilige Geist wird ausgegossen, mächtiges Rauschen, Feuerzungen. Petrus hält eine packende Predigt. Die Leute sind geflasht. Er erklärt: Jesus Christus, das ist der von Gott gesandte Retter. Und dieser Christus hat den Heiligen Geist geschickt. Und die Leute fragen: Boah, was machen wir jetzt mit dieser Information? Sag uns, was wir tun sollen. Und Petrus sagt: Ihr müsst umkehren. Ihr müsst eure Sünden bekennen und ihr müsst euch taufen lassen auf den Namen von Jesus. Und 3000 Leute machen das an diesem Tag. Boah, die Urgemeinde entsteht. Auf einmal ist sie da, wie aus dem Nichts. Die Christenheit startet, die Geburtsstunde der Christenheit. Das Gemeindeleben ist kraftvoll, klare Lehre, starke gegenseitige Liebe, gemeinsames Abendmahl und es wird intensiv gebetet. Die Christen fangen an, ihre Besitze zu teilen. Arme geben Reiche gegen Arme was ab und umgekehrt, hätte ich meiner gesagt. Und dann geschehen Wunder. Tatsächlich geschehen Wunder. Petrus und Johannes, die heilen einen Gelähmten und Petrus hält daraufhin eine zweite starke Predigt und die gipfelt auch wieder in einer starken Aussage. Er sagt zu den Leuten im Tempel: Euch zuerst hat Gott nun seinen Bevollmächtigten, also Jesus, gesandt, nachdem er ihn vom Tod auferweckt hat. Durch ihn sollt ihr gesegnet werden, wenn ihr euch von euren bösen Taten abkehrt, jeder und jede im Volk. Wow! Wieder so eine Predigt, die herausfordert. Bis dahin war alles gut. Doch plötzlich wendet sich das Blatt. Die Priester, die Tempelwache, die Sadduzäer, die diese Predigt hören, die werden sauer. Die Sadduzäer, die haben überhaupt nicht an die Auferstehung der Toten geglaubt. Die sagen: Was erzählt er da für einen Blödsinn? Ja, da ist jemand auferstanden von den Toten. Und die anderen haben gesagt: Wer ist da? Ey, das ist ein Fischer. Was erlaubt er sich hier im Tempel zu predigen? Das geht nicht. Die mögen das nicht. Und was machen die? Die lassen die beiden verhaftet. Petrus und Johannes werden verhaftet. Feierabend. Abends ist das, deswegen bleiben die erstmal die Nacht im U-Haft. Aus die Maus, Feierabend. Schluss mit diesem ganzen Jesus-Hype. Das war so der Ansatz der Leute. Und am nächsten Tag ist das Verhör. Und interessanterweise gelingt es Petrus, bevollmächtigt vom Heiligen Geist, eine so gute Argumentation dahin zu legen, dass die Leute sagen: Boah, ey, das gefällt uns nicht, was der sagt, aber wir können auch nichts machen. Wir können die nicht einsperren. Ja, und das Wunder von diesem Gelähmten, der heil geworden ist, ist offensichtlich. Also wie gehen wir jetzt damit um? Und dann denken sie sich: Einsperren können wir sie nicht, aber wir machen eine straffe Auflage. Sie, also die Richter, verboten ihnen streng, die Botschaft von Jesus noch weiter in der Öffentlichkeit zu verbreiten und unter Berufung auf seinen Namen vor dem Volk als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten ihnen: Entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen noch einmal und ließen sie dann gehen. Mit Rücksicht auf das Volk wagten sie nicht, sie zu bestrafen, denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Hier geht es letztendlich um eine Machtfrage. Wer setzt sich durch? Jesus richtet durch die junge Gemeinde sein Reich auf. Und das passt Satan nicht. Der tritt hier als Gegenspieler auf. Und wenn Gemeinde aktiv wird, dann hat Satan so grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Das erste ist, er spült die Gemeinde weich. Er verführt die Christen, er verwirrt die Christen. Die Christen werden lau, es gibt falsche Lehren, es gibt Streitereien, es gibt Spaltung. Das ist so unsere Situation heute im Westen. Und die andere Strategie, die er hat, ist Druck. Einfach mal den Druck erhöhen, einfach mal den Knebel anziehen. Verfolgung, Gefängnis, Einschüchterung, Redeverbot. Das würden wir vielleicht in Pakistan erleben oder in Nordkorea. Und das ist auch das, was die erste Gemeinde hier erlebt. Gegenwind, Druck. Und wie gehen die jetzt damit um? Wie gehen Petrus und Johannes damit um? Was würdest du machen, wenn du mit so einem Maulkorb-Erlass von so einem Verhör entlassen wirst? Wie geht die erste Gemeinde damit um? Flucht? Jetzt machen wir mal lieber hier den Abgang aus Jerusalem. Resignation oder Meetings, ja, und Strategiediskussion. Wie richten wir uns jetzt neu aus mit der Gemeindearbeit? Könnte man ja auch machen. Oder Vorwürfe? Gott, wie kannst du das zulassen? Wir wollten doch hier dein Reich ausbreiten und jetzt kriegen wir hier so einen Stopp. Wie geht man mit sowas um? Die Gemeinde hier, die macht eine Gebetsgemeinschaft. Für Petrus und Johannes ist sofort klar, das, was wir jetzt erlebt haben, damit gehen wir erstmal sofort in die Gemeinde. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu der versammelten Gemeinde und erzählten dort, was die führenden Priester und Ratsherren ist dann klar, das, was wir jetzt hier gehört haben, das müssen wir vor den Herrn bringen. Geschwister, Petrus und Johannes, die können hier ein Vorbild für uns sein, weil sie mit ihren Problemen, die sie haben, in die Gemeinde kommen. Dafür ist doch Gemeinde da. Jeder kann doch mit dem Problem, das er hat, in seiner Familie, mit seiner Gesundheit, auf seiner Arbeitsstelle, in seiner Nachbarschaft, in die Gemeinde kommen. Die Gemeinde betet dann dafür. Und ich hoffe, dass ihr das erlebt in euren Hauskreisen oder in den Gebetskreisen, dass man für eure Anliegen betet. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinschaft, für die Anliegen von uns zu beten. Von uns als Geschwistern und gleichzeitig können wir es nutzen und uns mitteilen. Wir können es natürlich auch lassen, aber dann betet keiner. Petrus und Johannes nutzen das hier. Gebet stiftet immer Gemeinschaft, das ist so. Und deswegen nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt. Schreibt ein E-Mail, wenn ihr was habt, an die Gemeindeleitung. Wir als Gemeindeleitung, wir beten in jeder Sitzung für Anliegen aus der Gemeinde. Das machen wir gerne, dafür nehmen wir uns Zeit. Und auch privat bete ich für Anliegen aus der Gemeinde. Und gegenseitig können wir uns fördern. Und viele haben das auch schon erlebt. Das ist eine gute Möglichkeit. Das ist nicht peinlich, wenn man die Geschwister um Gebetsunterstützung bittet. Das ist richtig. Und die Leiter der Gemeinde machen das jetzt hier. Petrus und Johannes bringen die Sache zu den Geschwistern. Die Gemeinde startet eine Gebetsgemeinschaft und im Gebet ordnet sie jetzt das Erlebte ein. Sie rückt es zurecht, sie legt es vor Gott. Und dieses Gebet ist gleich in mehrerer Hinsicht ganz erstaunlich. Und es ist überhaupt das erste überlieferte Gebet der Urgemeinde. Und es ist ein gutes Beispiel für unser Gebetsleben. Und deswegen möchte ich mit euch 5 Inspirationen aus diesem Gebet heute Morgen ziehen. Die erste ist, die Gemeinde betet einmütig. Darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Hier merken wir schon, diese biblische Geschichte heute Morgen, ne, das ist kein Text für mich persönlich oder für dich, das ist kein Individualtext. Ne, nur insofern, dass wir ja alle Teil einer Gemeinde sind, aber eigentlich ist es ein Text für das Wir, für uns. Dieser Text exemplarisch in Apostelgeschichte vom Lukas, den Schreiber, aufgeschrieben, als Fallbeispiel, wie Gemeinde mit schwierigen Situationen umgeht, ist ein Beispiel für alle Gemeinden, für das Wir, für uns heute, für die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Wiedenest. Wir hören diese Predigt, wir sind angesprochen, wir können uns inspirieren lassen, wir können dann handeln oder wir können nicht handeln. Die Geschichte ist erstmal ein Beispiel für ein gutes Zusammenspiel von Gemeindeleitung und Gemeinde. Die Gemeindeleitung kommt zur Gemeinde und sagt, wir haben da mal ein Problem und die Gemeinde macht sich das Anliegen der Leiter auch zu eigen. Und ein Ausleger schreibt, das gemeinsame und fürbittende Gebet der Gläubigen für die Amtsträger ist zu allen Zeiten, besonders aber in Zeiten der Not und Verfolgung, unverzichtbar. Es markiert zudem die vornehmste Weise, wie die Glieder der Gemeinde ihrer persönlichen Verantwortung für das Wohl des Ganzen gerecht werden können. Das ist ein katholischer Kommentar. Ja, und in der katholischen Kirche wird das praktiziert. Da wird jeden Sonntag für den Bischof gebetet, für den Papst, den wir zum Glück nicht haben. Ja, aber das Gebet ist gut, für die Leiter, das ist wichtig. Und eine Pastorin, eine evangelische, schreibt, einmütig zu beten heißt, den gemeinsamen Auftrag, die gemeinsame Verantwortung, die gemeinsame Herausforderung anzunehmen, um miteinander vor Gott zu treten. Um einmütig zu beten, müssen wir nicht alle im Gleichschritt laufen und im gleichen Takt ticken. Aber wir müssen uns selbst mit unseren ureigenen Wünschen und Vorstellungen aus dem Zentrum rücken, um bereit zu sein, im Wir zu sprechen, zu bitten, zu hören. Ich glaube, das ist richtig, was die Frau schreibt, aber es ist total schwer. Zum Beispiel ist ja die Frage, wie gehst du mit der Bauentscheidung um, die wir getroffen haben, mit 75% Mehrheit? Da waren ja 25% auch dagegen. Ist das Einmütigkeit? Nicht ganz, aber es kann einmütig werden, wenn man sich solidarisch erklärt. Und ich merke bei mir, wenn anders abgestimmt, also wir versuchen ja in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert, diese Einmütigkeit zumindest in Sach- und Personalfragen durch Diskussion, Foren und Abstimmungen hinzukriegen. Und irgendwann mal ist dann eine Gemeindeversammlung, ja auch gleich nach dem Gottesdienst, geht es ums Hausmeisterkonzept. Und da muss eine Entscheidung getroffen werden. Und was ist dann, wenn die Mehrheit anders abstimmt als ich? Also ich finde das dann nicht gut. Bei jeder Bundestagswahl finde ich das schon manchmal nicht gut, je nachdem, was ich gewählt habe. In der Gemeinde, da ist das noch persönlicher, weil wir so individualistisch geprägt sind. Ich habe doch meine Meinung, ich habe ein Recht auf meine Meinung. Wenn man aber Einmütigkeit will, dann muss man sich ab und zu auch solidarisch erklären. Und ich habe immer zwei Möglichkeiten. Ich kann mich in meine Schmollecke zurückziehen und sagen, ich war dagegen und bleibt das jetzt auch immer. Oder ich sage, okay, wir sind in dem Fall jetzt hier eine Demokratie, wir haben mit Mehrheit entschieden und deswegen stelle ich mich dahinter. Ich weiß, dass das schwierig ist. Ich bin ja seit 20 Jahren in dieser Gemeinde. Ich war auch nicht mit allem einverstanden, was hier abgestimmt wurde. Ja, ich habe auch Dinge vorgeschlagen, die wurden abgelehnt. Ne, da muss man damit umgehen können, um die Einheit wiederherzustellen. Und Einheit ist uns als Gemeindeleitung total wichtig, wirklich die Einheit herzustellen. Wir beten um Einheit und wir ermutigen zu einem. Und deswegen lassen wir uns bei manchen Prozessen Zeit. Ja, wir machen noch ein Forum und einige sagen schon, was sollen die ganzen Foren? Ja, macht doch einfach. Ja, aber da wollen wir noch. Und dann stimmen wir ab und dann müssen wir damit klarkommen. Das ist natürlich nicht ganz vergleichbar mit der Situation hier. Hier ging es nicht um eine Personal- oder um eine Sachfrage, hier ging es um Verfolgung. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber da eine einmütige Gemeinschaft, und darauf will ich eigentlich hinaus, eine einmütige Gemeinschaft, die Verschiedenheit aushält, ja, die eine versöhnte Verschiedenheit, kann man sagen, lebt, die kann richtig was für Jesus rocken. Die kann stark sein. Die kann gemeinsam auftreten für Jesus, für sein Reich, für den König in Oberberg. Das ist wichtig. Das ist nicht eine Nebensache. Das ist total wichtig. Und so fängt das erste Gebet der Gemeinde an, die erste Inspiration. Die zweite ist, die Gemeinde betet den Alleskönner an. Herr, du hast Himmel, Erde und Meer geschaffen und alles, was lebt. Was ist das für ein Gebetseinstieg hier? Die hatten doch ein Problem. Ja, wieso fangen die jetzt an mit Lobpreis? Wer ist Gott? So lautet ja unsere Predigtreihe. Und wer Gott ist, wird vor allen Dingen dann interessant, wenn ich in einer Krise bin, wenn ich ein Problem habe. Wenn es mir gut geht, ist es fast egal, wer Gott ist. Ne? Aber wenn ich ein Problem habe, dann ist die Frage, wer ist dieser Gott, von dem die Christen da reden? Kann der was, dieser Gott? Kann der mir irgendwie helfen? Dieser Herr, dieser Ich bin da, der sich in Jesus Christus gezeigt hat, der seinen Heiligen Geist geschickt hat? Wie ist Gott in dieser konkreten Verfolgungssituation? Und die Gemeinde nennt ihn Herr. Gott, du bist der Schöpfer. Du bist der, der Himmel, Erde und Meer geschaffen hat und alles, was lebt. Leute, mehr geht nicht. Gott ist der Alleskönner. Der, der alles kann. Und deswegen kommen wir als Gemeinde jetzt zu ihm. Weil er der Alleskönner ist. Die Kirche glaubt an den Alleskönner. Die Gemeinde glaubt, dass Gott der Alleskönner ist. Und deswegen ist auch wichtig, wie wir zum Thema Schöpfung und Evolution stehen. Wenn wir Gott nicht als den Schöpfer erkennen, dann entwerten wir den Alleskönner. Natürlich kann man die biblischen Schöpfungsberichte unterschiedlich auslegen. Darüber will ich jetzt gar nicht reden. Aber Gott muss der Schöpfer bleiben. Wenn Gott nicht mehr der Schöpfer ist, dann ist er nicht mehr der Alleskönner. Und von ihm können wir daher auch alles erwarten. Deswegen können wir zu jeder Situation zu ihm kommen. Auch wieder als Individuum natürlich. Als Gruppe, als Gemeinschaft, als seine Herde, als seine Braut auch wieder. Und meine Ermutigung auch wieder, tut das, Geschwister. Ja, betet in euren Hauskreisen, in den Jugendgruppen, in der Jungschar, was ihr macht. Oder auch im Gottesdienst, betet den Alleskönner an. Ja, lasst uns den Herrn anbeten. Nutzt die neuen vierteljährlichen Gebetsabende. Kommt dahin, um den Alleskönner anzubeten. Und lasst uns auch Gott loben, wenn die Band vorne mal nicht unsere Lieder spielt. Und das kommt ja öfters vor. Machen wir uns nichts vor. Öfters werden da mal Lieder gespielt. Oder wenn die Tontechnik nicht so ist. Oder wenn das Licht nicht so schön ist. Oder wenn der Vorhang mal wieder schief hängt. Ja? Das kann uns doch nicht vom Loben abhalten. Denn bei dem Loben geht es doch nicht um mich. Ja, und um meine Ästhetik, sondern es geht doch beim Loben um Gott. Und deswegen kann ich Gott auch im Keller loben, ja, bei einer funzeligen Birne, ohne Musik, mit einfachen Worten. Ich kann Gott stammelnd loben, weil es beim Loben nie um mich geht, sondern um Gott. Natürlich ist es gut, es in seinem Stil zu machen und natürlich ist auch es gut, zur Ehre Gottes schönes Licht anzumachen. Und da sind wir ja bei. Und eine schöne Bühne zu haben. Da ist Alex nichts gegen zu sagen. Aber der Fokus beim Lobpreis liegt auf dem Herrn selber und nicht bei meinem Feeling. Das ist wichtig. Das gilt für die ältere und für die junge Generation. Nur zur dritten Inspiration. Die Gemeinde betet gottzentriert. Die Gemeinde hat immer noch nicht ihr Problem hier angesprochen. Die hat noch nicht einmal gesagt, Gott, wir haben da ein Problem. Sondern die Gemeinde lobt Gott jetzt. Und jetzt packt die Bibel aus. Und sagt, hör mal, da wurde doch mal im Psalm 2 was geschrieben von deinem Knecht David, Gott. Interessanterweise weiß man nur von hierher, wer Psalm 2 geschrieben hat. Weil über Psalm 2 im Alten Testament steht nicht, dass er von David ist. Aber hier steht es im Neuen Testament. Und die sagt, dein Knecht David, der hat doch was geschrieben. Und jetzt erkennt die Gemeinde, dass man sich nicht gegen die Apostel oder so versammelt hat, sondern man hat sich doch gegen Jesus Christus hier eigentlich verschworen. Denn es geht doch um die Botschaft. Das geht eigentlich gar nicht gegen uns. Ja, nur indirekt, weil wir die Braut Christi sind, sondern man hat sich gegen Christus verschworen. Und die Gemeinde erkennt jetzt so einen Metatrend und ordnet sich ein. Sie kann sogar in der Kreuzigung Jesu den Plan und Ratschluss Gottes erkennen. Sie erkennt, dass die Gemeinde eine angefochtene Gemeinschaft ist. Kirche geht immer den Weg Jesu, immer. Sie erkennt in der Verfolgung, in der sie steht, eine heilsgeschichtliche Situation. Und auch die aktuelle Verfolgung, das, was die Apostel jetzt erleben, dieses Redeverbot, das ist schon in Gottes Plan enthalten. Er hat alles im Griff, auch das Schlechte. God is in control. Und das ganze Gebet hier, ne, das ist vollkommen auf Gott ausgerichtet am Anfang. Er ist der Alleskönner, der alles im Griffhaber, der schwierige Situationen Löser, weil er der Herrscher ist der Welt. Ultimativ. Wie kann man so beten? Von John Wesley, dem Gründer des Methodismus, da wird mal Folgendes berichtet. Wesley, der hat ja vor ein paar hundert Jahren gelebt und der ritt dann mit seinem Pferd so durch die Landschaft und plötzlich wird er überfallen. Und die berauben ihn komplett aus und sein ganzes Geld und alles. Lassen ihn aber am Leben und abends betet er. Und er fängt an und sagt, lieber Gott, ich danke dir für drei Dinge. Erstens, danke, dass sie nur mein Geld und nicht mein Leben genommen haben. Zweitens, danke, dass sie sogar alles Geld genommen haben, denn es war ja nur so wenig und hätte eh nicht gereicht. Drittens, danke, dass ich derjenige war, der überfallen wurde und nicht derjenige war, der den Überfall gemacht hat. Das ist gottzentriert, ja? Alles, was Wesley erlebt, von ihm kommt alles, auch der Überfall. Ihm gehört alles, das bisschen Geld, was er hat, meine Güte, ja? Und das, was er ist, kommt auch von Gott. Gottzentriert. Und das erkennt die Gemeinde hier in diesem Gebet. Und deswegen wird die Gemeinde jetzt zur Alleserwarterin. Die Gemeinde betet den Alleskönner an und wird zur Alleserwarterin. Höre nun her, wie sie uns drohen. Jetzt kommt auch wieder keine Bitte, vernichte die Feinde oder so. Nein, sondern gib uns deinen Dienern und Dienerinnen die Kraft, deine Botschaft mutig zu verkündigen. Hilf uns dabei. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Lass staunerregende Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten Jesus. Die Gemeinde will Kraft, um die Botschaft Gottes zu verkündigen. Dafür will die Gemeinde die Unterstützung. Sie fordert quasi Wunder an bei Gott, damit die Botschaft vollmächtiger rüberkommt. Deswegen will sie auch Krankenheilung. Und dieses Gebet, das erinnert an alttestamentliche Gebete, zum Beispiel an das hier. Jesaja 64, 2 bis 3 betet Jesaja, vollbringe Taten, die uns staunen lassen und noch unsere kühnste Erwartung übertreffen. Komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge für alle tut, die auf ihn hoffen. Das ist der Vers, der stand über unser Jahresgebetsanliegen als Gemeinde 2015, 2016. Kann man so beten? Betest du so? Wir können so beten, wir dürfen so beten. Die Bibel macht uns das vor, die Urgemeinde und sogar die Propheten im Alten Testament. Dieser Text, ja, der macht deutlich, dass es um den Auftrag geht. Gott wird um Hilfe gebeten, den Auftrag zu erfüllen, um das Evangelium zu erfüllen. Es geht gar nicht um Bewahrung und Schutz. Es geht nicht um Vernichtung der Feinde. Es geht um Gottes Reich. Gottes Reich muss kommen. Und danach wird hier zuerst getrachtet. Es geht nicht um ein ruhiges und einfaches Leben, sondern die Gemeinde bittet um Stärke für den Kampf, der vor ihnen liegt, für den geistlichen Kampf, in den sie jetzt gehen. Und denken, boah, was für eine Einstellung. Boah, so eine Einstellung, ey, die hätte ich gerne, viel mehr. Und ein Ausleger schreibt dazu Folgendes, an dem Bild der Urgemeinde in ihrem ersten Zusammenstoß mit dem Mächtigen dieser Welt, will Lukas der Gemeinde seiner Zeit und aller Zeiten zeigen, wie sie beten und unerschrocken und kühn das Wort weiter ausrichten muss. Des lebendigen Gottes gewiss, weil wir sind ja mit dem Herrn unterwegs. Und ich wünsche mir solche Gebete für unsere Gemeinde, mehr solcher Gebete für unsere Gemeinde, mehr, dass ich sie spreche und dass wir sie gemeinsam sprechen, mehr davon. Wie reagiert Gott auf dieses Gebet? Der fünfte, letzte Punkt. Als sie geredet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Der Herr, der Herrscher der Welt, setzt ein Zeichen, ein Erdbeben. Wow. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Wichtig ist hier nicht das Erdbeben in dieser Story. Wichtig ist, dass alle vom Heiligen Geist neu erfüllt wurden. Pfingsten wird quasi abgedatet. Pfingsten wird aktualisiert. Und liebe Gemeinde, das haben wir immer nötig. Auch wir haben danach zu streben und dürfen danach zu streben, voll des Heiligen Geistes zu werden. Paulus fordert uns da auf, werdet voll Heiligen Geistes. Wir können uns ausrichten, dass wir aus der Fülle des Geistes leben. Nicht nur an Pfingsten, nicht nur bei der Bekehrung oder Taufe, immer. Werner de Boer schreibt, den hatte ich gerade schon zitiert, der Geist Gottes, der ist nicht ein Fluidum, das nach seiner Ausschüttung mechanisch gleichbleibend da ist, sondern der Geist Gottes ist eine lebendige Person, die je nach der Lage und Haltung der Glaubenden neu und besonders ihre Gegenwart wirksam macht und die Glaubenden erfüllt. Das Abgefülltsein mit dem Heiligen Geist führt dazu, dass die Christen die Botschaft Gottes jetzt ohne Furcht verkünden. Die waren jetzt Salz und Licht. Die gaben Zeugnis ohne Angst. Sie schämten sich nicht für Jesus. Die Erde bebte, das war cool. Aber wichtiger war, sie verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Liebe Geschwister, dieser Text hat kein Imperfekt. Nee, Imperfekt sage ich gar nicht. Wie nennt man das nochmal? Ein Imperativ. Danke. Was ist ein Imperativ? Ich war immer schlecht in Deutsch. Ein Befehl. In diesem Text gibt es überhaupt keinen Befehl. Der Text ist Inspiration für uns. Wir dürfen zum Alleskönner beten. Wir dürfen Alleserwarter sein. Wir können zum Alleskönner beten, wir können uns öffnen für eine neue Fülle des Heiligen Geistes. Wir können das gemeinsam tun, weil es ist ein Text an die Gemeinde, in den Hauskreisen, in den Gruppen und im Gottesdienst. Wir dürfen beten und wir können mit Freimut zum Zeugnis und in der Verkündigung, in unseren Familien, Arbeitsplätzen, Städten, Dörfern, Tälern und Straßen Jesus bezeugen. Oder wir können es lassen. So ist das immer mit biblischen Inspirationen. Und in diesem Sinne habe ich mal den Text von Vincent Weiss umgedichtet. Ey, wir können noch alles von Gott erwarten. Und es wäre zu schön, um es nicht zu riskieren. Und auch wenn viel zu viel dagegen steht, wir wissen eigentlich, wie es besser geht. Ey, dann wäre schön arm, nicht für Wunder zu beten. Ey, nicht für Wunder zu beten. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.